SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
Ja, das ist das, was Eltern so gar nicht gebrauchen können. Das Kind kommt ins Grundschulalter. Toller Anlass, wird auch immer schön gefeiert mit den Großeltern normalerweise. Eltern, Kind ist natürlich total aufgeregt. Und man hat jetzt auch natürlich so ja etwa 3 Monate vor Schulbeginn die Bestätigung für den Platz bereits bekommen. Und dann kommt die Nachricht, die neue Ganztagsgrundschule, die wird's gar nicht geben. Genauso ist es vielen Eltern Anfang Mai in Püttlingen gegangen. Deshalb hat die SPD-Bürgermeisterin Denise Klein gestern die betroffenen Eltern zu einer Infoveranstaltung geladen. SR3-Reporter Lukas Baumann hat sie für uns getroffen.
Eigentlich war alles klar. Aus der bestehenden Grundschule Victoria sollte eine gebundene Ganztagsschule werden. Also eine Schulform mit verpflichtenden Nachmittagsaktivitäten nach dem Unterricht. Doch weil geplante Fördermittel vom Bund nicht mehr zur Verfügung stehen, hatte die CDU-Fraktion mit Stimmen von AfD, Freien Wählern und FDP die Pläne gekippt. Ein Schock für die Eltern.
Man ist sauer, man hat viele Fragen im Kopf, wie es weitergeht. Ja, man hofft halt das Beste. Ne?
Es ist alles sehr kurzfristig. Wir haben alle drauf gehofft, dass es funktioniert und uns auch drauf gefreut. Und ja. Es ist einfach nur enttäuschend.
Ich bin erstmal absolut sprachlos. Man hat sich darauf verlassen, dass hier eine gebundene Ganztagsschule kommt. Man hat sich absolut gefreut. Ne?
Trotz Absage möchte Püttlingens Bürgermeisterin Denise Klein von der SPD aber noch nicht an ein Ende des Projektes denken.
Also das hoffe ich ja, dass die Schule noch zu retten ist. Und ich bin in Gesprächen mit den Ministerien, mit Innen- und mit Kultusministerium. Ich möchte dann aber zuerst Informationen gezielt haben, sodass ich dann an die Fraktionen noch mehr herantrete und dann mit denen ein Vorabgespräch führe.
Um den betroffenen Eltern Hoffnung zu geben, hatte sie zu dieser Infoveranstaltung geladen. Denn für die Eltern macht es einen Unterschied, wie lange die Kinder täglich in der Schule bleiben.
Ja, für den Alltag, man plant schon bis 16 Uhr. Ne? Also ich denke, dass da mehrere Familien betroffen sind, wo beide Elternteile berufstätig sind, die damit gerechnet haben.
Und deswegen ist es eigentlich relativ gut für das Kind, dass es halt jeden Tag bis 4 Uhr in der Schule ist, die Frau und die Mutter noch mal schaffen gehen kann voll. Ja.
Was würde das für Sie bedeuten und Ihre Familie?
Ich weiß es nicht. Ne? Ich denke mir, dass die wahrscheinlich nicht dann voll schaffen gehen kann. Ne?
Die wollten Vereine mit ins Boot holen, was mir als Mama sehr schwerfällt, nach der Arbeit noch ein Kindergartenkind holen, ein Schulkind holen. Ich habe noch eine große Tochter und dann soll ich noch irgendwelche Vereinsarbeiten machen. Das ist fast unmöglich.
Und noch ein wichtiger Aspekt für die Familien, das Finanzielle, was sich bei dem Wegfall der Ganztagsschule ergeben würde.
Bei der gebundenen Ganztagsschule bezahlt man keine Betreuung, nur die Mensa. Also es kommt schon einiges auf uns zu.
Die gebundene Ganztagsschule wäre gratis gewesen. Die Freiwillige, die da nun stattfinden muss, das ist dann wohl das, was kostenpflichtig ist. Das kommt dann extra hinzu.
Bis zum geplanten Schulbeginn ist es bekanntlicherweise nicht mehr lang, weshalb die Bürgermeisterin nun hofft, die Situation schnell klären zu können.
Also ich hoffe, so schnell wie möglich. Das ist natürlich für uns alle nicht erfreulich und vor allen Dingen nicht für die Eltern. Die Eltern sind die Betroffenen, die Kinder sind die Betroffenen. Und da gibt es jetzt die Möglichkeit, Lösungen zu finden. Und das versuchen wir auch hinzukriegen, dass die Eltern und auch die Kinder für ihre Zukunft gut aufgestellt sind.
Die geplante Ganztagsgrundschule in Püttlingen steht auf der Kippe, also mächtig auf der Kippe. Erstmal sind die Eltern informiert worden, dass sie nicht kommen wird. Die Bürgermeisterin sieht noch eine Chance für die gebundene Ganztagsgrundschule. Lukas Baumann hat die Betroffenen getroffen für SR3, die Region am Mittag. Nalbach wählt einen neuen Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin am 18. Mai. Amtsinhaber Peter Lehnert wird altersbedingt in den Chefposten räumen im Rathaus. Und 2 Kandidaten oder eine Kandidatin wollen ihm nachfolgen. Larissa Krein-Kallenborn von der CDU, Jörg Laub, SPD und der parteilose Bastian Bitschnau, das sind die Bewerber. Und die können Sie kennenlernen am 14. Mai auf einer Podiumsdiskussion von uns, vom SR und SZ der Saarbrücker Zeitung. Unsere Kollegin Kerstin Gallmeier und SZ-Redakteur Tom Peterson, die leiten die Podiumsdiskussion. Und natürlich sind alle Nalbacher und vielleicht, wenn sich auch jemand aus der Umgebung interessiert, eingeladen. Der Eintritt ist frei. Los geht's um 18 Uhr in der Littermondhalle in Nalbach am 14. Mai. Die Podiumsdiskussion zur Bürgermeisterwahl in Nalbach. Mit dem Amtsantritt der neuen Bundesregierung sind die Grenzkontrollen an den deutschen Außengrenzen verschärft worden. Auch heute wird an der deutsch-französischen und deutsch-luxemburgischen Grenze kontrolliert. Und SR3-Reporter Patrick Wirmer hat die Kontrollen begleitet heute. Patrick, du bist jetzt an der goldenen Brem gelandet, warst ja schon auch woanders unterwegs. An der Brem hatten wir ja letzte Woche schon mal geguckt, zum Beginn dieser verschärften Kontrollen, Grenzkontrollen. Wie sieht's denn heute aus?
Ja, so ziemlich ähnlich wie letzte Woche. Also der Verkehr läuft hier flüssig. Es ist nicht übermäßig viel Betrieb. Man kann es auch nicht sagen, dass hier wirklich im Minutentakt die Fahrzeuge rausgewunken werden. Also gerade ist jetzt ein weißer Transporter nochmal in der Kontrolle dort. Aber ich glaube, das ist das erste Fahrzeug innerhalb der letzten 20 Minuten. Also es ist doch sehr, sehr entspannt, sehr entspannter Rhythmus hier. Und diese Fahrzeuge, die werden ja hier wie gewohnt rausgewunken, dann von der Autobahn in dieses Kontrollzelt. Dort werden dann eben diese Papiere überprüft, Personaldaten dann auch abgefragt und dieses große Zelt, das da auch ganz in der Nähe von uns steht, das wurde vor 4 Wochen hier aufgestellt. Das ist auch wohl das sichtbarste Zeichen, dass diese Kontrollen verschärft wurde. Also das ist so ein richtig professionelles, großes Zelt. Vorher stand da eher so ein kleines Hilfszelt. Und man muss aber trotzdem sagen, dass vieles an Kontrollen heute mobil stattfindet. Heute Morgen war ich mit einem Kontrollposten an der Landstraße in Überherren unterwegs und außerdem sind natürlich noch einige Polizisten in Zivil im Land unterwegs, teilweise auch im Landesinneren. Also bis zu 30 Kilometer kann ja auch in Deutschland kontrolliert werden. Also das sind so Dinge, die man natürlich nicht auf den ersten Blick erkennt. Neu ist vor allen Dingen die Befugnis für die Bundespolizisten. Die Bundespolizei kann jetzt Asylbesuchende bereits an der Grenze wieder zurückschicken. Und was das konkret bedeutet, das habe ich die Pressesprecherin der Bundespolizei, Vanessa Scholz, gefragt.
Die Person, die zurückgewiesen werden soll, wird eingehender geprüft, was seine Dokumentenlage betrifft. Also wenn er keinen Personalausweis dabei hat, wird er eben polizeilich dahingehend weiter bearbeitet, dass er beanzeigt wird. Also die versuchte unerlaubte Einreise wird beanzeigt und dann wird er unter Umständen auch noch erkennungsdienstlich behandelt. Wird dann je nachdem in ein Dienst-Kfz gesetzt und entsprechend an einem abgestimmten Ort mit den Nachbarnbehörden übergeben bzw. abgesetzt und wieder nach Frankreich bzw. auch nach Luxemburg überstellt bzw. zurückgewiesen.
Ja, und das heißt, in diesem Fall werden dann auch die Kollegen jenseits der Grenze schriftlich informiert, was dann aber nicht unbedingt heißt, dass die französischen Kollegen zum Beispiel diese abgewiesenen Menschen dort auch direkt übernehmen. Die werden da zum Teil dann einfach ausgesetzt und die Behörden wissen dann schon Bescheid, dass da jemand ist. Also es gibt keine lückenlosen Kontrollen. Das heißt zum Beispiel auch, dass diese abgewiesenen Personen auch dann nochmal es über einen anderen Grenzübergang probieren könnten. Das ist also wirklich nicht möglich, da jeden Grenzübergang zu kontrollieren. Und die Polizei setzt da vor allen Dingen auf Abschreckung.
Dieser Mensch ist sich dann auch darüber im Klaren, dass er eine weitere Straftat begeht. Das heißt, er hält sich dann, wenn er eingereist ist, unerlaubt in Deutschland auf. Das heißt, wenn er wieder polizeilich kontrolliert und erfasst wird, wird dann weitere Maßnahmen angestrengt. Die würden sich dann eben auf aufenthaltsbeendende Maßnahmen hinauslaufen. Und da geht es dann an die Zurückschiebung und unter Umständen auch um eine Wiedereinreisesperre, die dann verhängt werden würde.
Ja, das wäre sozusagen dann die rechtliche Eskalation. Ob es dann soweit kommt, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Denn das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge wird nicht über diesen Einreiseversuch informiert. Heißt also, wenn dann die Betroffenen doch noch auf anderem Wege nach Deutschland kommen, dann können sie in der Regel erstmal ganz regulär Asyl beantragen. Also man muss insgesamt abwarten, was diese Kontrollen dann insgesamt dann bringen werden. Also es sind viele Lücken dann doch erkennbar im Detail. Und welchen Effekt das vor allen Dingen auch auf Schleuser hat, das muss man wirklich abwarten. In ein paar Wochen wird da die Bundespolizei diesen Einsatz nicht nur hier im Saarland, sondern auch bundesweit dann bilanzieren.
Vielen Dank, SR3-Reporter Patrick Wirmer mit den Eindrücken und Informationen von Grenzkontrollen, einmal hier an der Goldenen Brem und einmal in Überherren. Und da werden wir also gucken müssen, was die Zahlen dann eventuell sagen, wenn wir sie bei der Bundespolizei nachfragen. Immer mehr Cafés schließen im Saarland. Wir haben ja schon mal drüber berichtet hier. Cafés und auch Restaurants auf SR3 hier in der Region am Mittag haben wir drüber berichtet. Und es ist ja auch nicht einfach im Moment. Die Kosten für Lebensmittel, Miete und Energie sind hoch. Und vielleicht liegt es auch daran, dass immer weniger Menschen in den Innenstädten bummeln gehen. 3 Frauen aus Homburg, aber die trotzen dem Trend. Anfang Mai haben sie in Homburg ein neues Café eröffnet. Und zwar eines, das neben Kaffee und Kuchen auch die Inklusion und das Kunsthandwerk in die Innenstadt bringen möchte. Also sie kriegen vier Sachen zum Preis von einem sozusagen. Mein Kollege SR3-Reporter Christoph Borgans hat sie vor Ort besucht.
Ich habe gehört, dass hier ein neues Café ist und da bin ich gleich dazu gekommen. Ich finde es halt auch schön, weil hier im Umkreis ist ja sonst nichts und ist wirklich ansprechend. Gefällt mir sehr gut.
Dort, wo früher E-Zigaretten verkauft wurden, können die Homburger nun einen Cappuccino trinken oder einen Chai Latte. Auch Essen bietet die Genusswerkstatt an, etwa Klappstulle mit Pastrami oder French Toast mit Bacon und Ahornsirup.
Wir sind zum ersten Mal hier und ganz erstaunt, das Konzept ist gut, zumal ich gerade die Karten von der Künstlerin entdeckt habe, die ich schon lange gesucht habe. Also das ist wirklich ein Glückstag.
Zum Konzept gehört, dass im hellen Innenraum Kunsthandwerker aus dem Saarland ihre Ware ausstellen.
Also auf dem einen Regal ist Mosaikkunst von der Jessica Matthew. Schmuck zum Beispiel.
Es geht von Ringen über Ohrringe zu Ketten.
Genau, richtig. Oder Deko, Lichter, alles, was man so mit Mosaik halt belegen kann noch. Das nächste Regal ist von Theodor Rudolf aus Wallerfang. Und er und seine Frau drechseln Sachen aus Holz, wie zum Beispiel Stifte, Einhandpfeffermühlen, normale Pfeffermühlen.
Verena Auchelka ist selbst Glasmalerin und Kunstbläserin. Ihre Mitgründerin Lina Ruffing stellt Taschen, Rucksäcke und Portemonnaies aus Leder her. Beide haben im Homburger Concept Store ihre Waren verkauft und dort ist ihnen auch die Idee gekommen, Kaffee und Kunsthandwerk zu verbinden.
Wir sind einfach ins kalte Wasser gesprungen und haben gesagt, und jetzt machen wir es. Und dann haben wir es gemacht.
Aber reichen Mut und eine moderne Speisekarte, um in der Gastronomie zu überleben?
Keine von uns drei ist davon abhängig. Wir machen das alles nebenberuflich und können so alles Herzblut und alle Energie nur ins Kaffee stecken und müssen halt nicht davon überleben, sondern nur mit ihm leben.
Auch die Hauptberufe kommen dem Kaffee zugute. Sabrina Prio, die dritte im Bunde, hat über 15 Jahre Gastronomieerfahrung und arbeitet im COD mit Menschen mit Behinderungen. Auch das soll ein wesentlicher Teil der Genusswerkstatt werden.
Wir wollen den Menschen einfach mal zeigen, hey, es kann auch ein Rollstuhlfahrer in der Gastronomie arbeiten, einen Kaffee an den Tisch bringen, es ist kein Problem.
Auch als Gäste sind alle willkommen, sagen die drei. Und das gilt übrigens auch für Kinder. Für die gibt es eine Spielecke und einen speziellen Kinder-Kaffeetag.
Es ist einfach ein Tag, wo wirklich das Kind im Fokus steht, ob es die stillende Mama ist, die ihre Brust rauspackt und keiner stört sich dran. Oder halt, dass mein Teddy auf dem Boden liegt und man macht einen Schlenker drumherum. Auch da gilt einfach ein Raum schaffen, wo ein Kind sein darf.
Die Genusswerkstatt in Homburg vereint Kunst, Genuss und Inklusion. SR3-Reporter Christoph Borgans war da. Gemeinsam mit anderen über gute Bücher sprechen. Naja, idealerweise gute Bücher. Manchmal hat man ja auch einen schlechten Griff dabei. Aber das ist kein Problem. Da gibt es Buchclubs oder Lesezirkel. Da trifft man sich und parliert über das, was man gelesen hat. In Merzig haben sie sich jetzt gedacht, da geht noch mehr. Da gibt es jetzt einen Strick-Lesekreis. SR3-Reporterin Patricia Böcking ist zum Buchladen gefahren, wo das Ganze stattfindet.
Gertrud Selzer macht in ihrem Buchladen Rote Zure in Merzig Kaffee. Sie trägt einen knallgrünen Strickpulli mit rotem Muster. Teile des Pullis hat sie während ihres eigenen Lesekreises gestrickt. Da geht es nicht nur um Bücher, es geht auch ums Stricken.
Ich habe nach 30 Jahren Abstinenz letztes Jahr wieder angefangen zu stricken und hatte total viel Spaß daran. Habe aber gemerkt, beim Stricken kann man nicht lesen. Aber beim Stricken kann man reden und man kann sich mit Leuten über Literatur unterhalten. Und so ist diese Idee entstanden.
Gertrud Selzer hat deshalb einen Strick-Lesekreis ins Leben gerufen. Hier treffen sich Interessierte und sprechen über Literatur, während gestrickt wird. Und dabei kann jeder das stricken, worauf er Lust hat, erklärt sie.
Da ist es dann ganz egal, ob man schwierige Sachen oder einfache Sachen strickt. Das spielt überhaupt keine Rolle. Es gibt auch in diesem Stricklesekreis wahre Koryphäen, die wirklich tolle Sachen machen können. Und es gibt Leute, die gerade ihren ersten Schal stricken.
Beim Stricken spricht der Lesekreis bei jedem Termin über ein anderes, neu erschienenes Buch, das alle vorher gelesen haben. Über das Buch entscheiden die Teilnehmer vorher gemeinsam und das soll auch ruhig etwas anspruchsvoll sein. Im März ist der Stricklesekreis zum ersten Mal zusammengekommen. Zwei Termine gab es bis jetzt. Jedes Mal waren zwischen 18 und 20 Leute dabei.
Es waren überwiegend Leute so über 50, aber es waren auch ein paar sehr junge dabei. Und zwar letztes Mal auch jemand aus Berlin dabei, die wohnt in Berlin, war hier zu Besuch und war total traurig, dass sie das nicht in Berlin hat.
Gleich beim ersten Termin mit dabei war Therese Schmidt. Sie hatte vom Stricklesekreis durch Zufall erfahren, als sie in der Buchhandlung war und war von dem Treffen begeistert.
Ich fand das sehr schön. Also auch die Atmosphäre sehr locker. Ich fand auch das Buch sehr bereichernd. Habe ich gelesen und das hätte ich mir ohne den Impuls ja nicht ausgesucht. Und das finde ich auch sehr bereichernd, dass man sich mit Dingen beschäftigt, die man sich jetzt nicht alleine ausgesucht hätte.
Für Therese Schmidt ging es dabei aber nicht nur um Literatur.
Ich war sehr überrascht und war sehr bewundernd, welche Künstlerinnen des Strickens da waren. Also für mich war das doch sehr neu teilweise, was da alles möglich ist.
Auch sie hat fleißig gestrickt, während sie sich über Literatur ausgetauscht hat.
Da habe ich Babyspiralstrümpfe begonnen, war aber zu anstrengend, weil da muss man genau zählen. Das habe ich nicht so hinbekommen.
Der nächste Termin für den Stricklesekreis steht schon fest. Am 4. Juni sprechen sie über das Buch Bärenpflücken von Amanda Peters. Therese Schmidt, die will auf jeden Fall nochmal kommen. Beim nächsten Mal will sie dann aber etwas einfacheres stricken als die Babystrümpfe.
Ja, das ist die Empfehlung, ne? Vielleicht so ein Schal oder so, wo man nicht die ganze Zeit noch Maschen zählen muss oder so. Bei anspruchsvollen Büchern wird es ja dann schon ein bisschen kompliziert. Stricklesezirkel in der Roten Zora in Merzig, ein Volltreffer, würde ich mal behaupten, nach dem, was unsere Reporterin Patricia Böcking da erzählt hat.